Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Mein Name ist Annette Lennertz von der Kulturredaktion im Bermudafunk. Ich freue mich, heute hier im Studio Thorsten Riehle begrüßen zu dürfen, den Bürgermeister für Wirtschaft und Kultur der Stadt Mannheim und Christian Groh vom Archivum. Unser Thema ist heute das Ende des Zweiten Weltkrieges, wie es in Mannheim war, was geschah damals hier vor 80 Jahren. Kleiner Rückblick. Der Zweite Weltkrieg begann im Herbst 1939 und endete am 8. Mai 1945. Und es werden ca. 70 Millionen Tote geschätzt, also unglaublich viele, darunter eben 6 Millionen jüdische Menschen. Größte Opfergruppe daneben waren mit 24 Millionen sowjetische Bürger, also unglaublich, was da gestorben und getötet wurde. Im Mai ist der offizielle Gedenktag, denn am 8. Mai 1945 wurde praktisch die Kapitulation offiziell eingereicht und das ist das offizielle Ende des Zweiten Weltkrieges. Und die Stadt Mannheim hat nun eine wirklich beeindruckende Veranstaltungsreihe zu diesem Gedenktag auf den Weg gebracht. Die Stadt aber nicht allein, zusammen noch mit anderen Akteuren. Ja, wie kam es dazu, Herr Riehle?
Zunächst mal, weil natürlich dieser Gedenktag ein sehr besonderer ist. 80 Jahre, das sind 8 Jahrzehnte, in denen wir zumindest hier in Deutschland in Frieden leben durften. Wenn wir uns aber in der Welt umschauen, dann wissen wir, dass es in anderen Ländern eben anders aussieht. Und da spreche ich nicht nur über den Ukraine-Krieg. Da schauen wir nach Palästina, da schauen wir nach Afrika, in die afrikanischen Länder. Da schauen wir aber auch in die 90er Jahre zurück, auf unserem Kontinent quasi auch direkt in der Nachbarschaft, die Balkanländer. Und ich glaube schon, dass es was sehr Besonderes ist, dass wir hier in Deutschland, wir ja Auslöser dieser Katastrophe des 20. Jahrhunderts waren, dass wir hier in besonderer Weise, glaube ich, auch Verantwortung tragen. Und aus dieser Verantwortung heraus haben wir uns dazu entschlossen, da einfach auch ein Statement zu setzen. Und ich finde es total klasse, dass wir ein so großartiges Programm zusammengestellt haben. Und es gibt ja zwei wesentliche Punkte. Das ist einmal die Übergabe der sogenannten Paperbomb, direkt am 8. Mai selbst, also quasi an dem Jahrestag selbst. Aber eben auch die große Ausstellung von Luigi Toscano, die das letzte Mal vor 10 Jahren in Mannheim zu sehen war und hier auch ihren Ursprung hatte. Also die Bilder, die großen Porträts, auf die werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen.
Gegen das Vergessen mit den Porträts der Holocaust-Überlebenden.
Die waren das erste Mal an der Alten Feuerwache zu sehen und wir haben als Mannheim damals schon ein Statement gesetzt. Und es ist gut, dass wir jetzt auch zu diesem 80. Jahrestag erneut ein Statement setzen, und zwar ein sehr, sehr besonderes.
Was ist die Paperbomb?
Die Paperbomb ist eine künstlerische Auseinandersetzung, die zeigt, wie Menschen auch, obwohl sie als Feinde gegenüberstanden, zusammenwachsen können. Das ist ein deutsch-französisches Projekt und der Oberbürgermeister hat es hierher nach Mannheim geholt mit Unterstützung des französischen Generalkonsuls und anderer Menschen, die die deutsch-französische Freundschaft sehr stark betonen, was ja auch richtig ist. Und insofern ist es etwas, was uns dann auch an der Stelle auch nochmal auszeichnet als Mannheim, als europäische Stadt.
Und das Veranstaltungsangebot ist riesig. Wir werden am Schluss nochmal drauf eingehen und es machen ganz viele andere Player noch mit, ne?
Das ist ja auch eine Erkenntnis, die wir ja gemeinsam auch mit dem Archivum haben, dass wenn wir die Dinge zusammendenken und viele dazu einladen, etwas zu tun, dass wir dann deutlich mehr erreichen. Und insofern ist es wirklich was ganz Tolles, Christian Groh vom Archivum, aber auch Caroline Ellwanger vom Kulturamt, die haben da an vorderster Stelle das auch getrieben. Und ich finde es total klasse, dass wir halten, man sieht es jetzt nicht, weil wir ja hier im Studio sitzen, aber wir halten das erste Mal den Flyer quasi in der Hand mit dieser beeindruckenden Übersicht, was wir dort haben und tatsächlich auch mit einer beeindruckenden Zahl von KooperationspartnerInnen. Und das ist super, das ist genau das brauchen wir. Das ist Demokratiebildung. Und das ist vor allen Dingen auch ein deutliches Statement gegen Faschismus, gegen die Tendenzen, die wir leider mittlerweile auch in unserem Land haben.
Aber ich glaube, zum 8. Mai direkt hat die Stadt noch nie sowas gemacht, oder?
Genau, das wollte ich ergänzen. Ich habe tatsächlich jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch hier ein bisschen gelesen. Und es ist glaube, von der Vielfalt des Programms, wie viele jetzt kommen werden, wissen wir noch nicht, das größte Programm seit 1945. Es wurde ganz lange auch weniger an den 8. Mai oder an den 29. März, an dem Mannheim befreit wurde, erinnert. Andere Gedenktage waren prominenter. Es gab die erste größere Veranstaltung der Stadt war 1980 erst und 1985. Und das war eine der größeren Demonstrationen, aber es gab kein begleitendes, vielfältiges Programm wie jetzt. Also ich glaube, der 80. Jahrestag ist auch das, wo wir es am umfassendsten an die Ereignisse Mai oder März bis Mai.
Ja, auch, dass die Stadt Spitze aufruft, also das ist ja auch was Neues, nicht nur Organisationen alleine.
Genau, das war 80, da kam das eher von unten und jetzt kommt es von oben und aus der Mitte.
Ja, dann blicken wir doch mal zurück an die Tage vor 80 Jahren. Wie sah das in Mannheim aus, bevor es befreit wurde? Wir wissen ja, also im Osten, also die sowjetischen Truppen, die hatten schon Auschwitz befreit im Januar. Von Westen war, glaube ich, im März sozusagen die Rheinüberquerung der Amerikaner. Und die kamen ja schon nach Ludwigshafen. Und was passierte in der Zeit in Mannheim? Die hatten wahrscheinlich ziemlich Angst hier, die stationierten Truppen und den Nazis hier.
Ja, es passierte eigentlich in den 9 Tagen. Ludwigshafen war am 20. März schon befreit und dann stand ja nur noch der Rhein dazwischen. Recht viel. Angst ist vielleicht das richtige Stichwort. Viele Menschen hatten sich ja Angst. Es gab aber den Durchhaltebefehl seitens Hitlers oder der Reichsregierung, zum einen durchzuhalten bis zum bitteren Ende und dem Feind nur noch verbrannte Erde zu hinterlassen. Eine Konsequenz konkret hier hatte, dass alle Rheinbrücken gesprengt wurden von der deutschen Wehrmacht, um das Überqueren des Rheins zu erschweren. Auch alle Neckarbrücken wurden dann stadtweit, bis auf die zwischen Seckenheim und Ilvesheim, die stehen geblieben, zerstört, um es schwer zu machen. Gleichzeitig gab es den Nero-Befehl, eben alles zu vernichten, was dem Feind, in Anführungsstrichen, in dem Fall waren es konkret die US-Armee, die vor den Türen Mannheims stand, um denen nichts in die Hand zu geben. Da haben sich zum Glück manche dann widersetzt, das heißt Versorgungsunternehmen, also Wasserversorgung, Stromversorgung wurde nicht zerstört, was dann natürlich beim Wiederaufbau oder zumindest in den ersten Tagen nach der Befreiung den Menschen in Mannheim geholfen hat. Ansonsten wurde noch weiter gekämpft bis zum bitteren Ende, also das gab es auch. Tatsächlich dann, aber als die Amerikaner bei Sandhofen den Rhein überquert haben und auf die Innenstadt zugingen, machten sich das Militär davon, es machte sich die Stadtspitze davon.
In Odenwald oder wo sind die hin?
Die Stadtspitze ist nach Babstadt bei Sinsheim, also da auch der NSDAP-Oberbürgermeister Renninger und sein Team, jeder, der noch was zu sagen hatte damals. Das Militär und Polizei ist tatsächlich Richtung Odenwald, wo auch schon viele Mannheimerinnen und Mannheimer hingeflüchtet waren, weil auch die Mannheimerinnen und Mannheimer Angst hatten, zum einen, was passiert mit uns, wenn uns der Feind einnimmt. Wir blicken da heute ein bisschen anders drauf, aber damals war klar, das ist der Feind. Und es war nicht so Konsens, dass die uns befreien. Also viele hatten Angst, was könnte passieren. Sie hatten also Angst vor den Kriegsereignissen. Die Amerikaner hatten auch im Rhein-Neckar-Gebiet vorab Flugblätter abgeworfen, die manchen in die Hände fielen, wo sie davor gewarnt haben, wenn ihr euch nicht ergebt, dann werden wir die Stadt beschießen. Davon sind viele geflohen. Dann gab es die Gerüchte über neue deutsche Wunderwaffen, die unbegründet waren. Dass die Verantwortlichen selbst auch nicht mehr an den Enzi geglaubt haben, zeigt sich vielleicht daran, dass man, bevor sie sich abgesetzt haben Richtung Sinsheim, alle Unterlagen vernichtet haben, die irgendwie sie hätten kompromittieren können.
Ja, interessant.
Also da war man durchaus dann doch gut vorbereitet in den wenigen Tagen. Das war das, was in diesen 9 Tagen zwischen 20. und 29. März passiert. Am 28. März standen die Amerikaner in Mannheim. Und dann war es schwierig, jemanden zu finden, der die Stadt friedlich übergeben würde. Weil es war ja niemand mehr da. Es war kein Militär mehr da. Und das ist dann eigentlich eine recht amüsante Geschichte. Die Mannheimer haben sich im Kiefertaler Wald im Wasserwerk eingerichtet dort. Es gab noch eine aktive Telefonverbindung nach K5, eine Schule, wo die Versorgungsunternehmen und die Stadt notuntergebracht waren. Und da saß eine Telefonistin, die keinen Rang und Namen hatte, Gretja Alrichs, ursprünglich aus Ostfriesland, eine Telefonistin. Und es ergab sich dann so, dass sie irgendwann gemeinsam mit einem Bauamtmann, der letzte ranghöchste Stadtmitarbeiter war, die Stadt am Telefon friedlich übergeben hat.
Und ja, ein Bürgermeister war ja nicht mehr vorhanden, gell, der da hätte übergeben können. Der hatte sich ja schon längst weggemacht. Ne? Ja, das war eine ziemlich interessante Geschichte. Gretja Alrichs. Da haben Sie auch eine Geschichte dazu.
Ja, tatsächlich habe ich Gretja Alrichs kennengelernt. Ich habe zusammen mit Peter Baltruscher zum Stadtjubiläum 2007 haben wir ein Musical auf die Bühne gebracht. Wir haben uns überlegt, was machen wir, und haben tatsächlich genau diese letzten Tage, während die Amerikaner in Ludwigshafen standen und der Übergabe, haben wir auf die Bühne gebracht. Das war die Legende von Bomber und Rose. Und Bomber war ein amerikanischer GI, der, und das ist fiktiv, das ist keine wahre Geschichte, der über dem Käfertaler Wald abgestürzt ist, überlebt hat. Und Rose hat ihn quasi gefunden und hat ihn untergebracht. Die haben sich verliebt, das ist eine Liebesgeschichte, aber trotzdem haben wir die Geschichte von Mannheim erzählt. Und wir haben Gretje Alrichs eingeladen, und sie kam tatsächlich auch, hat damals schon hoch betagt und hat sich das angeguckt und hat sich sehr daran erinnert, wie das damals war. Ne? Der Eindruck, den ich hatte in dem Gespräch, sie war eine sehr bescheidene Frau, die eigentlich eher nur gesagt hat, naja, das war halt damals meine Pflicht. Und wenn ich dazu beigetragen habe, dass Mannheim vielleicht ein bisschen besser weggekommen ist, indem es halt eben nicht zu einer Beschießung, Bombardierung oder was auch immer gekommen ist, dann habe ich da an der Stelle meine Pflicht gut getan. Aber sie war eine ganz, ganz nette, ganz zurückhaltende, ganz feine Dame.
Also es war wirklich so, weil sie sich so sehr bemüht hat, diesen Kontakt zu irgendeinem städtischen Beamten herzustellen, dass überhaupt eine Kapitulation stattfinden konnte. Das war ihr Verdienst, das ihr Engagement da. Ne? Ja. Schon und toll eigentlich.
Er hat auch sehr viel Mut bewiesen, weil den Amerikanern war natürlich wichtig, gibt es noch deutsche Truppen in der Stadt? Sie haben noch tatsächlich die Stadt mit Artillerie beschossen. Und Gretje Alrichs ist zum Beispiel aus dem Bunker am Luisenring nach K5, um zu gucken und um klarzustellen, sind wir bereit, um zu kapitulieren.
Ja, man muss auch sehen, das war ja schon auch unter dem Eindruck, dass Menschen, die die weiße Fahne gehisst haben, durchaus auch an die Wand gestellt wurden, erschossen wurden. Das ist ja auch in Mannheim passiert.
Noch vor der Kapitulation, ne? Kurz davor. Wie war das?
Davor. Am 28. März hatten Zivilisten eine weiße Fahne vom Kaufhaus Vetter in Sieben damals gehisst, sind gesehen worden und sofort standrechtlich erschossen worden in den Lauerschen Gern. Diese drei Erschossenen und wahrscheinlich viele Mannheimerinnen und Mannheimer mit ihnen hatten gehofft, dass es bald zu Ende ist, dass es zu Ende geht. Aber es gab aber immer noch die Verbohrten, die an ein Endziel glauben wollten oder die Stadt eben nicht übergeben wollten, friedlich.
Und die Zwangsarbeiter, die erschossen wurden, auch noch vor der Kapitulation. Ja. Das war ja auch eine ganz unglaubliche Geschichte.
Genau, was man vielleicht vorher wissen muss, dass also das meiste war am Rangierbahnhof zwischen Seckheim und Rheinau. Da keine Bahn mehr fuhren konnte, weil die Riedbahnbrücke zerstört war, standen zig Güterwaggons. Und die waren voll mit Lebensmitteln, mit Wein und allem. Und in den letzten Tagen dieses Chaos, wo auch Ordnungskräfte verschwunden waren, haben sich dann natürlich viele Menschen drüber hergemacht, auch Deutsche. Und als eben Ordnungskräfte da waren, Polizei, sind gezielt 18 Zwangsarbeiter dort erschossen worden. Man hätte auch deutsche Plünderer festnehmen können, aber man hat die Zwangsarbeiter natürlich anhand ihrer Kleidung erkannt oder an ihrer Sprache. Viele davon waren Polen, einige Franzosen. Und hat gezielt keine Deutschen bestraft, sondern die 18 Plünderer, was auch nochmal zeigt, die Fortdauer, oder was heißt Fortdauer, es war ja das Ende, dieses Rassismus oder dieses Aushiebens, wer gehörte zu uns, wer gehört nicht zu uns und wen bestrafen wir wie. Wobei es früher auch durchaus Todesurteile gegen deutsche Plünderer gab, aber nicht mehr in diesen Tagen.
Und weil wir das Thema Zivilgesellschaft hatten, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Da hat Zivilgesellschaft auch einen Gedenkort geschaffen am sogenannten Kalvarienberg. Und dort findet jedes Jahr im März eine Gedenkveranstaltung statt, um an diese Tatsache zu erinnern. Und das finde ich auch enorm wichtig. Deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir diese 80 Jahre auch nutzen. Ich glaube, darüber haben wir ja in Deutschland leider auch eine Diskussion geführt und führen sie immer noch. Wie wichtig ist eigentlich Erinnerungskultur? Und genau deswegen wollen wir da auch dieses Ausrufezeichen setzen und sagen, wir ziehen uns da nicht zurück, wir ziehen uns als Politik nicht zurück, wir dürfen uns aber auch als Gesellschaft nicht zurückziehen, weil es einfach dieses Thema nie wieder, wenn man das ernst nimmt, dann bedeutet es auch, du musst wissen, was passiert ist. Wenn du ein nie wieder verhindern möchtest, dann musst du wissen, was passiert ist, musst die Mechanismen kennen, musst darüber informiert sein, was es bedeutet, wenn Einzelne an die Macht kommen und wie wir das verhindern können. Und deswegen ist es enorm wichtig.
Ja, dann gucken wir uns auch gerade mal diese Zeit an. Der Krieg ist zu Ende, die Stadt also ziemlich kaputt gebombt, vor allen Dingen die Innenstadt. Es waren ja über 150 Luftangriffe, gab Hunger, viele Menschen obdachlos. Und geblieben sind natürlich viele Nazis, ne? Die Wehrmacht, die ist besiegt worden, aber in den Köpfen war ja natürlich immer noch alles drin, was vorher drin war. Das ging ja nicht so schnell da raus aus diesen Köpfen. Es gab ja kommunistischen, sozialdemokratischen Widerstand auch aus der Kirche. Die Menschen landeten aber im KZ oder wurden getötet. Und man hatte 12.500 eingeschriebene Nazis allein in Mannheim. Also das war schon eine ganz schöne Aufgabe. Wie gestaltete sich denn die Entnazifizierung hier in Mannheim?
Zum einen muss man wissen, dass es da auch wieder den Anstoß der Militärbesatzung erstmal und dann der Militärregierung der Amerikaner geben musste. Zunächst hatten sich die Nazis davon gemacht, muss man ganz offen sagen. Was vielleicht interessant ist, auch für Mannheim, ist, dass sehr früh sich ehemalige Verfolgte wieder zusammentaten, dass sich eine Gewerkschaft gründete, noch in dieser Besatzungszeit, was die Amerikaner einerseits nicht so toll fanden, weil sie keinen unkontrollierten Neuanfang wollten. Sie wollten das kontrolliert haben. Andererseits wollten sie eine demokratische Initiative auch nicht stören. Auch die SPD hat sich noch, ich glaube, einen Tag vor der Befreiung, haben sich hier in der Neckarstadt ehemalige SPDler oder noch SPDler in ein neues Parteibuch eingeschrieben. Was zeigt, es gab auch diese Seite in Mannheim, natürlich. Die Entnazifizierung war klar, es wurden dann aus der Stadtverwaltung alle erstmal entlassen. Es waren, glaube ich, 78% aus der Stadtverwaltung mussten gehen. Nach und nach, und das ist ein deutschlandweites Phänomen, zumindest in Westdeutschland und an der Bundesrepublik, kamen einige auch wieder zurück. Ganz früh, die Amerikaner hatten Braun eingesetzt, ein ehemaliges Zentrumsmitglied, also ein eher kirchlich-konservativer Politiker als Oberbürgermeister. Und er wurde dann von dieser neu gegründeten Gewerkschaft kritisiert, dass er zu nachlässig mit dieser Entnazifizierung umginge, weil er Fachleute zurückgeholt hat, die aber brauchte. Und das zeigt schon ganz früh, eigentlich dann eben auch ein deutschlandweites Phänomen in den 40ern und 50er Jahren, dass man erst ganz klar entnazifizieren wollte, dass dann aber auch Fachleute gefehlt haben, die verfolgt waren, die ermordet waren, die zu alt waren in der Zwischenzeit. Und es gab keine Jungen, die das konnten. Ganz besonders betroffen waren davon Ärzte. Wurden, glaube ich, mehr als 200 Ärzte, wurden dann wieder eingestellt, obwohl sie belastet waren als Nazis, weil man sie einfach gebraucht hat, weil sie gefehlt haben.
Naja, dann hat man sich ja auch gegenseitig in die Ämter wieder zurückverholfen. Ne?
Das kam dann später. Also,
dass dann Richter auch wieder in Amt und Würden kamen, das kam dann ja noch dazu.
Genau, das kam später. Vielleicht interessante Zahlen. Es gab ja dann dieses ganz offizielle, dann auch mit Militärregierungsgesetz etablierte Verfahren der Entnazifizierung, wo die berühmten Fragebogen, wo man dann eingestuft wurde, ob man hauptschuldig war, belastet, minder belastet, Mitläufer oder entlastet. Und es wurden ursprünglich mehr als 202.000 Fragebögen in Mannheim verteilt. 164.000 wurden dann als nicht betroffen angesehen. Die wurden also gar nicht entnazifiziert. Die haben einfach weitergemacht, egal ob das jetzt Nazis waren oder nicht. Und es waren dann tatsächlich nur noch in Anführungsstrichen mehr als 37.000 Entnazifizierungsverfahren. Und noch eine Zahl, als hauptschuldig kam 18 raus. 18. Also auch da sieht man schon, es waren nicht so viele. Der OB Renninger, der anders als manche andere Stadtoberhäupter dann auch gefangen genommen werden konnte, in Babstadt bei Sensheim und vor Gericht gestellt wurde, hat es dann irgendwann geschafft, sich vom Hauptschuldigen zum Belasteten nach unten, also eine Stufe nach unten zu verteidigen.
So ging es halt dann an einigen Orten. Ne? Das war interessant, auch wie die sich gegenseitig, die ehemaligen Nazis gegenseitig geholfen haben, da wieder reinzukommen.
Aber es ist trotzdem spannend, wenn man die Zahlen jetzt sieht. Und das sind ja auch Dinge, die die US-Amerikaner dann als damalige Besatzungsmacht ja auch getrieben hat. Also das hört sich ja nach einem Pragmatismus an. Also brauche ich für eine Verwaltung, für einen funktionierenden Staat, brauche ich Beamtinnen und Beamten, brauche ich Menschen, die in den Rathäusern arbeiten. Wenn ich die aber nicht mehr habe, weil sie natürlich alle, und da machen wir uns ja nichts vor, also ich vermute mal, dass das eine 100%-Quote war. Du musstest NSDAP-Mitglied sein, um bestimmte Funktionen auch zu erfüllen. Das heißt, das hört sich für mich sehr stark nach Pragmatismus an. Ich finde es sehr, sehr spannend, was das auch mit einer Gesellschaft dann macht und welche Diskussionen das dann aushört, wenn man da mal noch ein paar Jahre weitergeht. Das ist ja genau das, was die 68er damals ja vorgeworfen haben, dass diese Zeit ja nie wirklich aufbereitet worden ist und man nie ehrlich darüber auch diskutiert hat. Und ich kenne das genauso mit meinen Großeltern, Urgroßeltern beispielsweise, nie verstanden habe, das kann doch nicht sein, dass ihr nicht wusstet, was passiert ist in Deutschland, dass ihr nicht wusstet, dass die jüdischen Nachbarn in die KZs gekommen sind. So dieses kollektive Wegschauen, ich finde es total spannend, darüber auch zu sprechen. Und ich weiß, dass wir auch im Programm darüber auch genau sprechen, weil das ist das, um was es geht. Wie funktionierte das? Wie funktionierte dieses kollektive Wegschauen? Wie konnte jemand eine relativ kleine Gruppe ein ganzes Land so in Beschlag nehmen und wirklich in eine Richtung drängen, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können?
Da haben tatsächlich, wie du sagst, die Amerikaner, man sagt ihnen ja öfter Pragmatismus nach, also haben auch sehr pragmatisch gehandelt. Obi Renninger hatte keine Funktion mehr, da hat ihm das Runterargumentieren nicht viel geholfen. Und es kamen dann auch viele SPDler und ehemalige Gegner des Nationalsozialismus an die Stadtspitze, gerade in Mannheim. Aber klar, in der Verwaltung haben dann viele ehemalige Nazis noch gearbeitet. Und als dann der Kalte Krieg ausbrach, hat man tatsächlich wieder Fachleute auf allen Ebenen gebraucht. Und da waren ehemalige Nazis als ehemalige Gegner gegen die Sowjetunion oder gegen die Kommunisten dann willkommene Partner. Ja. Auch da waren die Amerikaner sehr pragmatisch.
Ja, ja. Vielleicht passt auch dazu die Diskussion, wie empfanden eigentlich die Mannheimer, wie empfanden auch die Mannheimerinnen und die Deutschen insgesamt diesen 8. Mai oder hier in Mannheim, 28. 29. März für sich. War es eine Niederlage, war es Kriegsende oder war es eine Befreiung? Das war ja auch eine Diskussion, die sich ganz schön interessant entwickelt hat.
Ja, durchaus. Also es gab auch viele Ängste, weil man ja auch nicht wusste, dass die Amerikaner dann als Befreier kamen oder auch dann später Partner wurden im Kalten Krieg und ja auch tatsächlich recht zivil und offen umgegangen sind.
Kinder kriegten Schokolade, ne?
Kinder kriegten Schokolade, das sind so diese Mythen. Es gab ja auch dieses Fraternisierungsverbot, das heißt, man durfte sich nicht, amerikanische Soldaten durften sich nicht mit Deutschen einlassen. Und aber irgendwann gab es dann doch irgendwelche Kontakte, bis hin zu Intimkontakten natürlich. Also das hat nie so funktioniert. Aber tatsächlich dieses freundliche Gesicht der Amerikaner, ganz anders als das des Russen oder der Sowjets in der sowjetisch besetzten Zone, aber auch der Franzosen zum Beispiel. Es gab also gerade hier in der Nachbarschaft oder im badischen Teil Pforzheim die Ecke, die wurden von den Amerikanern befreit, sind dann aber der französischen Zone zugeordnet worden und haben dann die sogenannten Amis vermisst mit ihren Kaugummi und Schokoladen, weil aber natürlich französische Soldaten erstens viele Kolonialtruppen hatten, viele schwarze Soldaten, und weil Frankreich über die Jahrhunderte natürlich ganz anders unter Kriegen mit Deutschland gelitten hat.
Das war ja der Erzfeind genau, über lange noch. Zeit. Ja.
Und die Amerikaner kamen in der Regel frisch und die waren natürlich freundlicher zu den Deutschen oder konnten es auch sein. Aber zu den Reaktionen vielleicht noch, viele hatten Angst vor einer Bestrafung, viele waren vielleicht auch erleichtert, dass die Stadt jetzt, dass zumindest Frieden herrscht. Ich würde, wenn ich darf, ein Zitat bringen von jemandem, der sich tatsächlich befreit gefühlt hat. Friedrich Jacobi war ein jüdischer Rechtsanwalt, der mit einer Christin verheiratet war und der die ganzen Jahre überlebt hat, in Mannheim versteckt in den letzten Jahren. Der hat schon vorher gesagt, auch die Bomben waren für ihn ein Zeichen der Befreiung. Natürlich hatte auch er Angst, oder seine Frau und er hatten Angst, dass ihr Haus vielleicht getroffen würde, aber die Bomben waren Zeichen, waren Geräusche der Befreiung. Und er schreibt dann über diese Tage der Befreiung, das finde ich so schön, weil es dieses Chaos nochmal beschreibt und auch zeigt, es waren natürlich viel zu wenige, die überlebt haben, aber zeigen so jetzt sind wir frei und wir holen uns das, was uns zusteht. Und er schreibt dann, er hat in den Quadraten gelebt und schreibt, wir sind im Haus geblieben, indem wir dann, und das ist jetzt Zitat von Jacobi aus dem Brief, also auch schon sehr früh nach dem Krieg verfasst, sind in dem Haus geblieben, indem wir mit einem Russen und seiner angeblichen Cousine, einem Polen, einem Mann von 86 Jahren, seiner verrückten Tochter und der Vorstandsdame der Caritas hausten. Meine Frau führte die Küche, die Ausländer schleppten Lebensmittel herbei, der Wein floss in Strömen und nachts schliefen wir in bunter Reihe alle im Keller. Und das auch vom 28. auf 29. März. Also eine ganz andere Perspektive, die ja ein bisschen idyllisch vielleicht klingt, inmitten von Kriegschaos. Aber das ist die Perspektive, die es wirklich ganz früh als Befreiung wahrgenommen haben.
Aber die Regel war das nicht. Also die meisten Deutschen haben ja nie von Befreiung gesprochen. Also bis in die 80er Jahre hinein war das ja eigentlich ein Tabu.
Genau, es war ja, also Richard von Weizsäcker, der 85 das erste Mal öffentlich gesagt hat, gibt ein neues Buch über Bundespräsidenten und Kriegsende. Anscheinend hat es vor Weizsäcker schon mal jemand geäußert, aber nicht in so einer öffentlichen Rede. Und dem man ja tatsächlich, und das ist eigentlich aus unserer Sicht heute vielleicht ein bisschen absurd, unheimlich Mut zugesprochen hat, dass er als ehemaliger konservativer Politiker, CDUler, von einer Befreiung spricht, was eigentlich aus der nachträglichen Bewertung, zumindest für gesunde Menschen, gesund denkende Menschen, eine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Weil wir alle nicht mehr in so einem System leben wollten, wie es das war. Und es eigentlich beschämt ist, dass es so ein brutales Kriegsende gebraucht hat, um sich zu befreien. Es gab ja sehr wenige oder zu wenig starke Initiativen, sich selbst zu befreien. Hm, und das war in 45 haben die wenigsten so gedacht.
Ja, und wie organisierte dann die Stadt das Gedenken an diese Zeit? Also das hängt ja damit zusammen. Wenn ich das jetzt nicht als Befreiung empfinde, mache ich vielleicht auch nicht so gerne Gedenkveranstaltungen.
Ja, wobei die erste tatsächlich ein Jahr nach Kriegsende war, was da gar nicht mal nur für Mannheim typisch ist, sondern eigentlich für viele Städte in Deutschland, dass man schon den Frieden gefeiert hat, dass man aber alle Opfer, ob das jetzt gefallene Soldaten waren, ob das zivile Opfer des Bombenkriegs waren, ob das Verfolgte wie Juden sind, die Roma, politische Gegner, Homosexuelle und. Es gab ja viele, die dann auch in KZs umgebracht wurden, dass man die alle über einen Kamm geschert hat. Und sich bei diesen Gedenkfeiern, auch bei Denkmalen, keinen Unterschied gemacht hat zwischen jemandem, der als Deutscher im Bombenkrieg umgekommen ist und einem deutschen Juden, der in Auschwitz ermordet wurde. Das fiel alles so in eins. Und erst später, so ab den 60er Jahren, als sich eine Erinnerungskultur herausgebildet hat, hat man auch da differenziert.
Da gibt es also ja den Friedensengel, der schon ziemlich früh, 55 dann doch installiert worden ist. Und da hat ja damals auch die kommunistische Abgeordnete Annette Langendorf gesagt, das geht doch nicht, dass Leute, die für Hitler in den Krieg gezogen sind, gleichzeitig den Engel bekommen sozusagen, wie die Widerstandskämpfer, wie die gefallenen Soldaten anderer Länder. Und das fand sie damals schon nicht gut, ne? Also so Stimmen gab es da schon auch.
Genau. Hat natürlich auch durchaus eine Funktion gehabt, vielleicht auch eine befriedende Funktion. Aber man konnte sich so natürlich auch von der Verantwortung rausstehlen. Ich habe mich so auch als Deutscher zum Opfer stilisieren können. Wir haben ja alle gelitten unter Hitler. Das war sehr einfach. Das gab nur wenige wie Langendorf, die das dann so klar auch kritisiert haben, sehr früh. Und später kam das dann schon, ne, die Differenzierung. Mhm. Aber ich glaube, es war auch so eine Flucht vor der eigenen Verantwortung, vor die 68er, die sich dann wieder gestellt haben und gesagt haben, wo wart ihr eigentlich, was habt ihr eigentlich getan? Mhm. Und dann war es nicht mehr möglich, zu sagen. Es gab auch das vielleicht typisch, nochmal auf die frühe Zeit nach März 45 zu gehen. Es wurden ja auch keine Nazis mehr gefunden. Es gibt über amerikanische Offiziere den Spruch, die gesagt haben, wir haben sie gesucht, aber die waren alle weg. Die waren nicht in Mannheim, die waren im nächsten Dorf. Vielleicht gab es in Heidelberg 3 Nazis, aber doch bei uns nicht. Es gibt eine aktuelle Umfrage von vor 2 Jahren, glaube ich, dass viele Leute denken, die Mehrheit der Deutschen denkt, sie hätten Widerstandskämpfer im Dritten Reich gehabt in ihrer Familie. Wenn das so wäre, hätte es nie so weit kommen können, wie es damals kam. Ja. Also auch, das ist vielleicht auch ein zeitloses Phänomen, dass man sich da gerne von Verantwortung, geschweige denn von Schuld, sich gerne freispricht, freimacht davon.
Ja, leider. Ja, nun zur Stadt selber. Der Zweite Weltkrieg hat ja die ehemals schöne Innenstadt schwer zerstört. Das Mannheimer Schloss nahezu vollständig, nur eines von 500 Zimmern blieb ja unbeschädigt. Die Großbetriebe Mannheims sind schwer bombardiert worden. Schließlich produziert sie allesamt für die Rüstung und den Krieg. Selbst Velina, eine Unterwäschenfirma, fertigte Fallschirme für die Armee. Ja, und die Menschen waren obdachlos, viele, ca. 30.000. Auch die Infrastruktur kaputt, die Brücken von den Nazis selbst gesprengt, das machte den Wiederaufbau ziemlich schwer. Wie ging das überhaupt vor sich? Diese Frage geht natürlich an unseren Wirtschafts- und Kulturbürgermeister Thorsten Riehle.
Man hat diese große Zäsur und versucht dann, daraus das Beste zu machen. Darunter leiden wir ja in gewisser Weise auch heute. Also man hat schnell Brücken aufgebaut, die jetzt in eine Situation kommen, wo wir wissen, das hält alles nicht mehr lange. Also auch wir müssen in der Infrastruktur nachziehen und sind ja immer dran. Die Brücken stehen unter starker Beobachtung, um zu schauen, was passiert da, was verändert sich da. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass damals schnell gebaut wurde, dass damals schnell Wohnblöcke auch hochgezogen worden sind oder geflickt wurden oder ein Dachgeschoss oben drauf kam, wo du heute davor stehst und sagst, wer kommt denn auf die Idee, sowas zu machen? Ja, würde man heute nie wieder so machen. Aber das war natürlich damals der Not geschuldet, dass die Menschen keinen Wohnraum hatten. Und ein Punkt, der, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen ist, ist das natürlich auch eine gewisse Elite, die in der Zeit der Nationalsozialisten schlicht und ergreifend zerschlagen und zerstört wurde, die zerstreut war in alle Länder, dass die auch gefehlt hat in so einer Stadt. Also gerade wenn man das jüdische Leben, was ja sehr, gerade in Mannheim, unglaublich umfangreich war und auch sehr viel für den Wohlstand der Stadt beigetragen hat. Wenn ich solche Bausteine wegnehme, dann habe ich es natürlich auch unweit schwerer, in der Folge bestimmte Dinge wieder aufzubauen.
Gerade auch im kulturellen Leben.
Im sozialen Leben, im gesellschaftlichen Leben, im Wirtschaftsleben, an ganz, ganz vielen Stellen. Und das ist eine Geschichte, und deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir gerade so die 20er Jahre, und für mich ist das eigentlich so eine Fortsetzung von dem, wir haben die blühenden 20er Jahre, in denen natürlich auch nicht alles golden war. Also Hyperinflation, Weltwirtschaftskrise, die Menschen haben, das war viel Not. Man hat auch tatsächlich noch das Kriegselend des Ersten Weltkriegs unmittelbar gesehen, Kriegsversehrte, die das Stadtbild auch geprägt haben. Aber trotzdem diese Aufbruchsstimmung, dieses Neue, dieses Moderne, dieses Suchen wollen nach dem Sinn und Ausgelassenheit, ne? Das prägt ja so ein bisschen die 20er Jahre. Dann dieser harte Bruch und der Versuch in den 50ern eigentlich daran wieder so ein bisschen dran zu kommen, aber es gelingt eigentlich nicht richtig, weil schon auch die Menschen gefehlt haben, die das getragen haben in den 20ern. Und das haben die Nazis erstmal kolossal zerstört und haben wir gesellschaftlich auch verpasst, auch wieder aufzubauen. Und tatsächlich sind die Amerikaner eigentlich in diese Bresche so ein bisschen reingesprungen. Also das erste Mal Jazz zu hören, ne? Und das erste Mal mit GIs sich auseinanderzusetzen. Du hast gesagt vorhin, da kommt auf einmal jemand mit einer schwarzen Hautfarbe, ne? Habe ich irgendwie nie gesehen, war immer der Feind gewesen, merke aber, oh, das ist eigentlich ganz, ganz angenehmer Mensch und kann mich mit dem auch unterhalten, austauschen. Und die Amerikaner, die, wie ich finde, auch sehr richtigerweise ja dann auch sehr viel darauf gesetzt haben, eigentlich mit den Deutschen zusammen. Also ich erinnere mich noch als Kind an die deutsch-amerikanischen Volksfeste beispielsweise. Also all diese Dinge, wo wir auf einmal so, Amerika war die Sehnsucht nach der Offenheit, nach der Freiheit, nach dem großen, weiten, nach der großen, weiten Welt. Und das haben wir auch in Mannheim erlebt. Bei all dem, wo wir heute sicherlich Fragezeichen hinten dran machen, was in der amerikanischen Politik passiert. Aber das hat uns damals sicherlich geholfen, das so ein bisschen zu überwinden und auch bestimmte Dinge, die vielleicht nicht so schnell passiert werden, wie die 68er-Bewegung, wie diese Fragestellung und die Suche nach dem, warum war das so, das hat das Ganze so ein bisschen befeuert. Und ich glaube, da sind wir in Mannheim nicht nur exemplarisch, sondern eher sogar, wenn ich mir andere Städte angucke, diesen Schritt auch eher noch weiter gegangen. Also dieses Versöhnen mit dem damaligen Feind, der die Amerikaner ja dargestellt haben, und diese Idee zu sagen, lass uns gemeinsam an einer besseren Welt arbeiten. Ich glaube, das hat Mannheim in besonderer Weise gut hinbekommen.
Dann kommen wir jetzt so langsam zum Ende. Nochmal kurz zu der Veranstaltungsreihe. Also einmal haben wir die Ausstellung, die Sie ja schon angesprochen haben, vom Luigi Toscano am Wasserturm, gegen das Vergessen mit den Porträts der Holocaust-Überlebenden. Und dann gibt es aber auch Rundgänge in den Stadtvierteln. Was ist wichtig noch zu erwähnen?
Ich will jetzt gar nichts herausheben, außer vielleicht, dass es ein vielfältiges Programm ist, auch von sehr vielen unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren. Wir erzählen ja auch amerikanische Geschichte draußen in Franklin, im House of Memories, wo es tatsächlich um diese vielfältigen Beziehungen, da ist auch das deutsch-amerikanische Volksfest thematisiert. Wir haben im Archivum einen Vortrag, wo es dann eher wahrscheinlich um die Militärgeschichte gehen wird, von Christian Führer, über die Befreiung. Ganz viel auch über Menschen wie den zitierten Jakobi, Jüdinnen und Juden. Wir haben einen Vortrag über die Wiedergründung der jüdischen Gemeinde nach 1945, die vergleichsweise früh war in Mannheim, wenn man es mit anderen Städten vergleicht. Und was, glaube ich, wichtig ist, dass eigentlich fast alle oder eigentlich alle Veranstaltungen um die Menschen drehen. Wir sprechen nicht über die militärischen Ereignisse damals oder über Strukturen oder Ähnliches. Oder wenn wir das tun, machen das alle nur über Biografien, über Menschen. Und von daher ist vielleicht auch Luigis Ausstellung am Wasserturm, der den Menschen auch in den Mittelpunkt stellt, repräsentativ für die ganze Reihe. Und was mir noch wichtig wäre, dann letzten Endes dazu zu sagen, ist, dass wir eben nicht auf 45 gucken und sagen, so, das ist damals passiert, sondern dass wir daraus lernen wollen, was ist die 80 Jahre danach passiert und kann ich davon irgendwas heute mitnehmen? Und ich bin der Meinung, dass man das kann.
Ja. Dass die Ausstellung tatsächlich am Wasserturm stattfindet, ist ja eigentlich das ganz Besondere daran. Der Wasserturm ist ja, ist unser Wahrzeichen. Das steht für Mannheim ganz sinnbildlich. Und genau dort an dieser Stelle, dort werden die Porträts von Menschen, die den Holocaust überlebt haben, gezeigt. Und dass das möglich ist und dass da wirklich auch alle mitmachen und sagen, nee, genau da ist der richtige Ort. Also das finde ich schon wirklich sehr besonders. Und das ist für Luigi, der ja auch Mannheimer durch und durch ist, natürlich auch eine riesen Herzensangelegenheit. Und wir haben lange Jahre tatsächlich darüber nachgedacht, wo gibt's denn wieder so einen Anknüpfungspunkt? Weil diese Ausstellung war ja überall. Die war in Washington, die war in der Ukraine, die war in Paris, also sie war überall, nur nicht mehr in Mannheim, da wo sie eigentlich gestartet ist. Und dass das jetzt wieder gelungen ist, also das finde ich ganz fantastisch.
Ja, super. Das geht jetzt los am 28. dauert bis zum 19.05. Da sehe ich, das ist der letzte Termin, ein großes Programm zu finden auf der Homepage vom Archivum auf jeden Fall. Und wo noch?
Es gibt eine eigene Homepage, kriegsende-mannheim.de.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch bei Christian Groh vom Archivum und Thorsten Riehle, dem Bürgermeister für Kultur und Wirtschaft in Mannheim. So, und das war's mal wieder von Geschichten aus dem Bunker. Ich bin Annette Lennartz.
Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.